Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Hallo zusammen, hier ist euer Update-Podcast. Ich weiß auch nicht, bin heute irgendwie ja traurig entweder oder wütend oder ein bisschen aufgekratzt. Und das liegt an Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt. Er hat meine Stimme genommen und durch eine künstliche Intelligenz sie Spanisch reden lassen. Das klingt so.
Buenas noches, mi nombre es Thilo Jahn. Están escuchando la radio, específicamente la emisora Deutschlandfunk Nova. Me alegra que estén con nosotros. Hoy hablaremos sobre un tema importante.
Und dabei kann ich wirklich nicht so gut Spanisch sprechen, dass ich eine Sendung starten könnte auf Spanisch. Wie künstliche Intelligenz jetzt ins Podcast-Game einsteigt, das sagt uns heute Christian Schmidt. Wir spulen auch nochmal zurück. Am 26.09.2022, da klang das in den Nachrichten so.
An den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind mehrere Lecks entdeckt worden, aus denen Gas ins Meer strömt.
Es war eine große Sprengung oder Explosion. Anhand der Wellenform sehen wir sehr deutlich, dass es sich nicht um ein Erdbeben gehandelt hat und dass etwas im Wasser oder nahe des Grunds passiert ist.
Ja, die schwedischen Behörden haben als erstes ermittelt. Damals wusste man noch nicht viel, wer was wo gemacht hat, außer dass Nord Stream 1 und Nord Stream 2 ein Loch haben, das Gas rausströmt. Das hat man dann behoben, aber die Frage bleibt, wer war es eigentlich? Wir schauen uns heute die neuesten Spuren und Erkenntnisse an zu diesem Sabotageakt. Und wenn der neue Partner der Frau mehr Rechte hat als der leibliche Vater des gemeinsamen Kindes, darum ging es heute vor dem Bundesverfassungsgericht, Vaterschaftsanfechtung. Kompliziertes, unschönes Wort. Wie die ausgegangen ist, auch das sagen wir uns heute. Und versprochen, wir machen das selbst, nicht durch eine künstliche Intelligenz.
Deutschlandfunk Nova.
Spulen wir nochmal zurück. Heute vor einem Jahr, am 26. September 2022, sprudelt plötzlich Gas aus den zwei Pipelines in der Nordsee, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Da waren Löcher drin und schnell war klar, das war Sabotage. Und dann gab es ganz unterschiedliche Theorien, wer dahinter stecken könnte. Vielleicht Russland, vielleicht die Ukraine oder die USA. Seitdem haben Ermittler und Journalisten viele Puzzlestücke zusammengetragen, aber das Puzzle ist noch nicht fertig. Es gibt kein endgültiges Ergebnis. Sprechen wir darüber, was man heute weiß, mit Gesine Dornblüt, ehemalige Moskau-Korrespondentin. Grüß dich, Gesine.
Hallo.
Was weiß man denn heute sicher über den Anschlag von vor einem Jahr auf die Pipelines?
Wenig. Es gab 4 Explosionen, eine nachts, kurz nach Mitternacht, 3 dann später am Abend. Danach waren 3 von 4 Strängen kaputt. Wer das gemacht hat, weiß man bis heute nicht. Die Ermittlungen sind geheim. Bestätigt ist von den deutschen Ermittlern nur, dass im Zusammenhang mit diesen Anschlägen eine Segeljacht durchsucht wurde.
Und diese Segeljacht heißt Andromeda. Die war zum fraglichen Zeitpunkt in der Ostsee unterwegs. Und auf ihr sollen wohl auch Sprengstoffspuren eben gefunden worden sein. Wohin führen diese Spuren?
Also ein Rechercheverbund, an dem die ARD beteiligt ist und auch die Zeit, versucht rauszufinden, was der Kenntnisstand der deutschen Ermittlungen ist. Und die sprechen von einer Spur in die Ukraine. Es geht da um 6 Personen auf der Yacht und deren Biografien sollen eben mit der Ukraine zu tun haben.
Das heißt, es deutet viel darauf hin, dass das eine Aktion des ukrainischen Staates war?
Nicht unbedingt. Also, und das sagen auch die Rechercheure, es ist nicht sicher, dass das der Staat oder staatliche Strukturen waren, der Geheimdienst oder das Militär. Spuren in die Ukraine könnte auch heißen, es waren einfach ukrainische Staatsbürger, in wessen Auftrag auch immer, in Eigenregie, keine Ahnung. Hm. Es gibt aber auch andere Recherchen, muss man sagen. Da geht es eben darum, wer diese Personen da an Bord waren. Und da gibt es zum Beispiel eine Frau, die Diana heißen soll, die für die Anmietung dieses Schiffes verantwortlich sein soll, die zunächst als Ukrainerin gehandelt wurden. Da gibt es aber jetzt Recherchen, die sagen, dass sie sich in Russland aufgehalten haben soll kürzlich und das wäre dann eher, so die Hypothesen, eine russische Spur.
Und es gibt auch andere Recherchen, die von einem Konvoi russischer Schiffe sprechen, wohl in der Nähe der Explosionsstelle. Was wurde da rausgefunden?
Ja genau, also bei diesen Recherchen, da spielt dann die Segeljacht keine Rolle. Es geht um russische Spezialschiffe, die mit einem Mini-U-Boot und Kränen ausgestattet waren. Und die waren tatsächlich, das ist auch bestätigt von der deutschen Marine, und auch fotografiert worden von der dänischen Küstenwache. Die waren ein paar Tage vor den Anschlägen in der Nähe des Tatorts. Was die da gemacht haben, was ihre Rolle war, das ist bisher nicht geklärt und da gibt es nur Spekulationen.
Jetzt hast du es ja schon genannt. Heute, 17 Uhr wurde vom Rechercheteam der ARD, Süddeutscher Zeitung und der Zeit Neues oder Erkenntnisse veröffentlicht. Du hast die Spur in die Ukraine da schon erwähnt. Sind das neue Erkenntnisse, die dich überrascht haben?
Also die Kollegen haben so ein paar neue Hinweise zu möglichen Identitäten der Leute an Bord dieser Yacht, haben auch zu Personen Kontakt aufgenommen, die dementieren aber etwas zu tun zu haben mit den Anschlägen. Interessant ist da ein Detail, also es geht da um einen Mann, einen mutmaßlichen Ukrainer, Valeri, den hatte vor allen Dingen der Spiegel und auch das ZDF vor kurzem als heiße Spur präsentiert. Da sagen jetzt die Kollegen von der ARD, die deutschen Sicherheitsbehörden könnten derzeit nicht ausschließen, dass diese Identität dieses Valeri gestohlen wurde. Dann gibt's noch ein Detail, was ich merkwürdig finde, und zwar sollen deutsche Ermittler bestätigt haben, dass diese Yacht auch in dem Hafen Sandhamn in Schweden war. Das ist viel weiter im Norden bei Turku gegenüber. Das erschließt sich mir noch nicht so richtig, was die Yacht denn da gemacht haben könnte. Mhm.
Wenn wir nochmal abschließend zurückblicken, ein Jahr jetzt, wer, würdest du sagen, hatte wohl den größten Nutzen von dieser Aktion oder kann man das überhaupt sagen?
Nicht so richtig. Die Leitungen waren ja schon tot, das gerät oft in Vergessenheit. Also Nord Stream 2 war politisch tot, von der Bundesregierung gestoppt. Nord Stream 1 war von Russland quasi lahmgelegt. Russland hatte ja schon im Sommer letzten Jahres dann den Export von Gas nach Deutschland gestoppt. Deswegen wirtschaftlich jetzt in Bezug konkret auf die Energieexporte hat da eigentlich keiner so richtig Nutzen. Aus meiner Sicht, das, was sich jetzt sehen lässt an Nutzen, ist eher eine politische Instrumentalisierung, insbesondere diese ukrainische Spur, von der eben viel die Rede ist, die wird benutzt, um Zweifel zu streuen an der Integrität der Ukraine.
Heute vor einem Jahr, da wurden die Nordsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sabotiert. Ist noch immer nicht klar, wer dahinter steckt, was man jetzt weiß. Darüber habe ich gesprochen mit Gesine Dornblüt. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute, genau vor einer Woche, hat Aserbaidschan einen groß angelegten Militäreinsatz gegen Bergkarabach gestartet, gegen die Menschen dort, das völkerrechtlich zu dem Land ja gehört, also zu Aserbaidschan. In der Region leben allerdings weit mehrheitlich ethnische Armenierinnen und Armenier. Beobachter warnen jetzt vor einem Genozid an der armenischen Bevölkerung. Wie die Lage in Bergkarabach ist, darüber rede ich jetzt mit Florian Kellermann, der die Situation für uns beobachtet. Florian, was weiß man denn Stand jetzt, gesichert über die Explosion von gestern Abend?
Ja, gesichert weiß man eigentlich gar nicht viel, weil es alles mehr oder weniger in Auflösung begriffen ist dort. Und die Angaben, die du gemacht hast, waren die letzten 20 Tote, knapp 300 Verletzte. Die Krankenhäuser sind total überlastet. Das gilt sowohl auch für die Kinderkrankenhäuser, die normalen, als auch die Krankenstationen im Lager der russischen sogenannten Friedenstruppen, die da stationiert sind. Es ist bekannt, oder es wird gesagt, dass Armenien einen Hubschrauber mit einem Ärzteteam dorthin geschickt habe und dass Aserbaidschan Medikamente geschickt habe. Allerdings genau die sind eben trotzdem weiterhin sehr, sehr knapp, weil über Monate hinweg seit Dezember die Versorgung erschwert war. Der Korridor dorthin von Armenien aus war gesperrt und Mitte des Jahres war es dann auch so, dass selbst das Rote Kreuz keine Medikamente mehr in die Region Bergkarabach bringen konnte. Und die fehlen jetzt, diese Medikamente.
Bei diesem Treibstofflager, das da explodiert ist, da standen wohl auch viele armenische Bewohnerinnen und Bewohner von Bergkarabach an, um sich Benzin zu holen für die Flucht Richtung Armenien. Warum fliehen so viele gerade?
Ja, sie wollen nicht leben unter einer aserbaidschanischen Regierung. Sie wollen nach ihren eigenen Regeln leben und sie haben eben auch Angst davor, dass sie verfolgt werden unmittelbar von Aserbaidschan, wenn dann dort Aserbaidschan die Kontrolle übernimmt. Einfach deshalb, weil das Land ja jetzt seit Anfang der 1990er Jahre kämpft, also die Bergkarabacher kämpfen um ihre Unabhängigkeit. Und da gibt es eben sehr, sehr viele offene Rechnungen dann auch, die ja auch schon aufgemacht werden oder zumindest genannt werden von Seiten Aserbaidschans noch aus dem Krieg in den 90er Jahren. Und im Grunde hat fast jeder Bergkarabacher, wenn er männlich ist und im wehrfähigen Alter, irgendwann mal gekämpft. Und da haben die Leute einfach Angst, dass sie jetzt da verfolgt werden. Und deswegen wollen fast alle die Region verlassen.
13.000 oder ein bisschen über 13.000 ethnische Armenierinnen und Armenier sollen wohl schon aus Bergkarabach geflohen sein. Großteil lebt aber immer noch da, 120.000. Was erwartet die?
Wenn sie kommen nach Armenien, dann ist es erstmal ein sehr, sehr beschwerlicher Weg. Also das dauert da bis zu 24 Stunden. Der Salacin-Korridor ist komplett verstopft mit Autos. Das sieht man auch aus der Luft, gibt es Aufnahmen. Und wenn sie ankommen, zunächst mal in der Stadt Goris, ist die Stadt komplett überfüllt. Die Hotels sowieso, aber auch das Theater, das mittlerweile benutzt wird, um Menschen unterzubringen. Es gibt inzwischen auch schon Transporte von Goris aus weiter Richtung Nordwesten, also hin zur armenischen Hauptstadt Jerewan. Dort sind oder insgesamt sind, heißt es in Armenien, 40.000 Plätze irgendwie vorbereitet für diese Menschen. Allerdings ist das ja dann auch nicht genug, wenn wirklich alle 120.000 fliehen wollen. Also das Ganze ist sehr, sehr schwierig, die Lage. Die Menschen werden irgendwie halbwegs versorgt, sieht man zumindest auf Bildern von den Kommunen, den armenischen, aber die stoßen hier natürlich auch an ihre Grenzen.
Du sagst, die Menschen werden halbwegs versorgt. Wer kümmert sich denn sonst um eine Lösung für Bergkarabach?
Ja, das Schwierigste ist natürlich in Bergkarabach jetzt, was dort passiert. Denn dort, wie gesagt, war die Versorgung ohnehin schon sehr, sehr schlecht in den vergangenen Monaten. Es gibt viel zu wenig Lebensmittel, viel zu wenig Medikamente. Und dorthin kann auch fast nichts gebracht werden. Also die EU hat jetzt zum Beispiel eine Soforthilfe von insgesamt 5 Millionen Euro zugesagt. Das Internationale Kreuz will dahin nach Bergkarabach, aber es geht ja gar nicht. Also die Frage ist, ob Aserbaidschan überhaupt jemanden reinlassen würde jetzt. Aber selbst wenn es das tun würde, auf dem Landweg geht es eben nicht, weil dieser Korridor komplett verstopft ist mit Autos. Und dort in Bergkarabach spitzt sich die Lage wirklich zu. Also dort fehlt es an Medikamenten und an Lebensmitteln immer mehr. Und viele Menschen sind ja immer noch dort, wie du sagst, und haben es bisher nicht geschafft, von dort zu fliehen.
Es ist ein Konflikt, den es schon sehr lange gibt zwischen Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach. Und jetzt hat es eine Explosion in einem Treibstofflager gestern gegeben, bei dem mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen sind. Informationen waren das für Deutschlandfunk Nova von Florian Kellermann. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Urteil gibt's zwar erst in ein paar Monaten, aber wir schauen trotzdem schon mal drauf, was heute vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt wurde. Es betrifft nämlich viele Menschen, die als Familie zusammenleben und wo es um Vaterschaft und Sorgerecht geht. Das Bundesverfassungsgericht muss entscheiden, wann leibliche Väter das Sorgerecht kriegen und wann nicht. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, kannst du dazu mal ein Beispiel machen?
Ja, also im Moment ist es so, angenommen, du zeugst ein Kind, also bist der leibliche Vater und die Mutter des Kindes und du, ihr trennt euch. Dann kann es passieren, dass du als Vater am Ende wenig Rechte hast. Also nämlich dann, wenn du nicht als rechtlicher Vater eingetragen bist. Wenn die Mutter des Kindes einen neuen Partner hat, dann kann der als rechtlicher Vater eingetragen werden. Damit ist dieser Platz dann besetzt. Es gibt immer nur einen rechtlichen Vater. Mhm. Wenn du als leiblicher Vater halt diese rechtliche Vaterschaft nicht hast, dann heißt das auch, du hast kein Sorgerecht, also keinen Anspruch, bei wichtigen Entscheidungen mitzureden. Zum Beispiel, auf welche Schule das Kind soll oder welche OPs gemacht werden sollen und welche nicht.
Das ist ja echt eine komplizierte Sache mit der Vaterschaft. Und vor allem ist es kompliziert, weil es ja viele Patchwork-Familien auch gibt, ne?
Ja, und es gibt auch viele Klagen von Vätern, also leiblichen Vätern, die sagen, so wie die Regel jetzt ist, nämlich, dass ein neuer Partner mehr Rechte hat als der leibliche Vater, nur weil eine Person als rechtlicher Vater eingetragen werden kann, also nur eine Person, das sei nicht okay. In dem Fall, der seit heute da verhandelt wird beim Bundesverfassungsgericht, da klagt ein Mann aus Sachsen-Anhalt, der hat einen 3-jährigen Sohn, ist von der Mutter getrennt, die hat einen neuen Partner und der ist eben als rechtlicher Vater eingetragen. Und weil der neue Partner schon ein enges Verhältnis zum Kind hat, hat der leibliche Vater laut der aktuellen gesetzlichen Regel keine Chance, mehr Mitspracherecht zu kriegen. Und da sieht er halt sein Grundrecht als Vater verletzt.
Und wie hoch ist die Chance, dass dieser leibliche Vater Recht bekommt? Das hieße ja auch vermutlich für ganz viele Familien würde sich was ändern.
Ja, so wie das Verfassungsgericht urteilt, ist offen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sich in Zukunft was ändern wird. Das Bundesjustizministerium hat schon gesagt, dass die Gesetze überarbeitet werden sollen. Allerdings wird das noch eine Weile dauern. Fachleute sagen auf jeden Fall, es ist veraltet, dass nur 2 Personen die Elternschaft haben können. Die aktuelle Elternschaftsregel, also dass nur 2 Personen die rechtlichen Eltern sein können. Das wurde zuletzt 2003 vom Bundesverfassungsgericht für okay befunden. Aber das ist ja jetzt auch schon dann 20 Jahre her, also ist schon eine Weile her.
Ich meine, bei dem ganzen Thema ist es doch am allerwichtigsten, dass es dem Kind gut geht. Also dass es eine Lösung gibt, die für das Kind eben am besten ist, oder nicht?
Ja, die aktuelle Regel, die war eigentlich dafür da, die Kinder zu schützen. Da ist man davon ausgegangen, wenn die Mutter eine neue Partnerschaft hat, dann ist es gut, wenn der neue Partner mitreden kann und wenn die neue Familie geschützt ist, weil das Kind dann ja eine neue enge Bezugsperson hat. Aber für den leiblichen Vater ist es natürlich schwierig. Der wird aus dieser Familie dann rechtlich ausgeschlossen. Klarer ist es, wenn man verheiratet ist. Also wenn ein heterosexuelles Paar verheiratet ist und dann wird ein Kind geboren, dann sind Mann und Frau automatisch auch die rechtlichen Eltern. Der Mann ist dann automatisch der rechtliche Vater. Aber viele Paare sind ja nicht verheiratet und dann ist es eben komplizierter, vor allem wenn dann noch ein neuer Partner zur Familie dazukommt.
Dann behalten fest, das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich seit heute mit der Frage, welche Rechte leibliche Väter haben sollen. Wenn nämlich jemand anderes als rechtlicher Vater eingetragen ist, dann haben die weniger Mitsprache bei allem, was das Kind betrifft. Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jeder Mensch isst pro Woche das Plastik einer Kreditkarte. Das hat die Umweltschutzorganisation WWF vor ein paar Jahren mal rausgefunden. Einfach durch das ganze Mikroplastik, das so im Umlauf ist. Jetzt gibt es eine neue EU-Verordnung, auf die Umweltschützerinnen und Umweltschützer schon ewig gewartet haben. Mikroplastik wird verboten. Ja, zumindest teilweise. 42.000 Tonnen Plastik sollen dadurch jedes Jahr eingespart werden. Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann hat sich mal angeschaut, was sich dadurch genau ändert und auch was nicht.
Dass Mikroplastik nicht gut für die Umwelt ist, darüber wird schon ewig gesprochen. Denn Mikroplastik ist mittlerweile überall. In jedem See, in jedem Fluss, in jedem Meer, von der Antarktis bis zur Tiefsee. Und damit ist das Mikroplastik dann auch in der Nahrungskette und auch in uns Menschen. Der BUND, also der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, hat deshalb schon seit mehr als 10 Jahren ein Verbot von der EU gefordert. Jetzt ist es da. Also eigentlich müssten da doch jetzt die Sektkorken knallen in Berlin.
Na, Korken knallen, das lassen wir dann doch noch nicht. Es ist natürlich erfreulich, dass jetzt endlich eine Entscheidung getroffen worden ist, in Produkten Mikroplastik zu verbieten. Letztendlich ist es aber auch so, dass das natürlich nicht umfänglich genug ist aus unserer Sicht.
Das sagt Rolf Buschmann vom BUND. Also noch nicht alles super aus Sicht des Umweltschützers. Aber bevor wir zur Kritik kommen, gucken wir uns doch erstmal an, wieso wir überhaupt Mikroplastik reduzieren müssen. Das erklärt Johanna Kramm. Sie arbeitet am Institut für sozialökologische Forschung und hat da die Forschungsgruppe Plastik in der Umwelt geleitet. Sie sagt, ein paar einzelne Partikel Mikroplastik sind jetzt nicht schlimm für die Umwelt und für Menschen und Tiere, aber die Masse macht's.
Bedenken sind, dass zum Beispiel bestimmte Chemikalien aus dem Partikel austreten können, dass aber auch bestimmte Chemikalien, die bereits in der Umwelt sind, zum Beispiel Pestizide etc., dass die sich an den Partikel anheften können und dadurch können bestimmte Umweltgifte auch noch in den Organismus gelangen. Des Weiteren ist natürlich auch die Form des Partikels manchmal problematisch. Das können ja nicht nur runde Partikel sein, Kügelchen sein, sondern zum Beispiel auch scharfkantige Teilchen, die dann zum Beispiel auch physisch den Organismus verletzen.
Und jetzt sollen durch die neue EU-Verordnung eben 42.000 Tonnen Mikroplastik weniger in die Umwelt kommen. Auf der Seite der EU heißt es: Die EU-Kommission hat Maßnahmen verabschiedet, die sowohl den Verkauf von Mikroplastik als solchem untersagt, als auch von Produkten, denen Mikroplastik bewusst zugesetzt wurde und die diese Partikel bei der Verwendung freisetzen. Okay, dazu gehört sowas wie Waschmittel, Düngemittel oder das bekannteste Beispiel Kosmetika. Das Mikroplastik sorgt da zum Beispiel dafür, dass sich eine Creme geschmeidiger anfühlt oder es wird als Schleifmittel für Zahnpasta benutzt, damit dann unsere Zähne schön weiß werden. Das geht aber auch ohne Mikroplastik, sagt Rolf Buschmann vom BUND.
Die ursprünglichen Abrasiva waren dann Salz oder ähnliches, Salze, ja, die dann dort genutzt waren, die dann aber natürlich in der Natur sich ganz anders verhalten und natürlich auch natürlicher in die Umwelt wieder integrieren können als ein Mikroplastikteilchen oder ein Kunststoffteilchen, das über mehrere hundert Jahre existent bleibt und sich eigentlich immer weiter in der Umwelt verteilt.
Die neue EU-Verordnung war schon länger im Gespräch. Deshalb haben Hersteller schon vor längerer Zeit angefangen, viele Produkte auf mikroplastikfrei umzustellen. Für alle anderen Produkte haben sie jetzt 4 bis 12 Jahre Zeit. außer Produkte, für die Mikroplastik als Peeling benutzt wird. Die sind direkt verboten. Die größte Quelle von Mikroplastik, die jetzt durch die neue Verordnung verboten wird, die findet sich aber nicht in unserem Badezimmer, sondern draußen auf dem Sportplatz. Das Granulat, das für Kunstrasen benutzt wird, wird verboten. Vereine haben jetzt 8 Jahre Zeit, umzurüsten, zum Beispiel auf Kork oder Sand. Das dauert zu lange, sagt Rolf Buschmann.
Die langen Übergangsfristen sind ein Problem. Es gibt genügend Alternativen für Beläge, Sportplätze, sodass man das eigentlich nicht bräuchte.
Das ist aber nicht sein einziger Kritikpunkt. Denn ausgenommen von der Verordnung ist Flüssigplastik, also sogenannte synthetische Polymere. Auch die sind zum Beispiel in Duschgel oder Dünger.
Die wir auch nicht endgültig abschätzen können, wie die sich in der Umwelt verhalten. Sie können genauso ausflocken wahrscheinlich. Und Nanoplastik müssten wir eigentlich auch noch genauer adressieren. Das ist die nächste Stufe der Eskalation in der Nutzung von Kunststoffen.
Nanoplastik, das ist wie Mikroplastik, nur in nochmal viel kleineren Teilen. Außerdem gibt es noch keine Lösung für die größte Quelle für Mikroplastik, nämlich den Reifenabrieb von unseren Autos. Es ist also noch nicht alles perfekt. Aber da sind sich Rolf Buschmann und Johanna Kramm einig, die EU-Verordnung zum Verbot von Mikroplastik ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist so, die erfolgreichsten Podcasts, die kommen aus den USA, Riesenmarkt dort, die Top-Moderatoren haben da Millionen Verträge. In Deutschland gibt's natürlich auch richtig gute Podcasts, das wisst ihr, auf deutschlandfunknova.de zum Beispiel, Reiter Podcast oder in der DLF Audiothek. Aber Spotify möchte, dass seine Exklusiv-Podcasts aus den Staaten, aus den USA jetzt auch in der ganzen Welt von möglichst vielen Leuten gehört werden und lässt sie deshalb übersetzen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Stimmklonen. Christian Schmidt aus unserem Team hat sich mal genauer angeschaut für uns. Wie funktioniert das?
Spotify kooperiert jetzt mit OpenAI. Das sind die, die ChatGPT erfunden haben. Ne? Gerade arbeiten sie mit ausgewählten Podcasts zusammen, die übersetzt werden und dann über eine Sprachausgabe wiedergegeben werden. Das Besondere da ist jetzt, dass es eben nicht nur so klingt wie eine Standardsprachausgabe, meinetwegen jetzt bei Siri oder Alexa, kennen wir alle, sondern es ist die geklonte Stimme, wie hier beim Science-Podcaster Lex Friedman.
The following is a conversation with Yuval Noah Harari, a historian, philosopher and author of several highly acclaimed, highly influential books.
Also das ist jetzt erstmal das englische Original gewesen und hier kommt die spanische AI-Übersetzung.
La siguiente es una conversación con Yuval Noah Harari, historiador, Philosopher und Autor de varios libros muy aclamados y altamente influyentes.
Also diese Stimme von Lex Friedman ist geklont. Mhm. Also so verarbeitet, dass seine Stimme quasi in allen Sprachen relativ originalgetreu alles wiedergeben könnte, was man will. Im Idealfall also den übersetzten Podcast.
Und das kann man jetzt schon hören. Das ja. Die Zukunft, sie ist hier.
Ja, irgendwie schon. Ich finde, man hört da jetzt noch ein kleines bisschen, ne, dass das eine computergenerierte Stimme ist. Aber klar, das ist der Anfang. Mhm. Du kannst jetzt Podcasts übersetzen. Du kannst aber auch allen möglichen guten und bösen Quatsch machen. Auch Thilo mit deiner Stimme.
Ja, das war mir klar, dass du wieder da eingrätschst. Ja.
Es ist schon faszinierend. Du bist ja Radiomensch. Deine Stimme ist also gut online verfügbar. Und da habe ich heute mal 90 Sekunden Sprachaufnahme von dir, von unserer Website geklaut und auf einer Seite hochgeladen. Für Stimmkloning.
Okay.
Und dann wird deine Stimme digital zerlegt, deine Tonlage, Melodie, die Dynamik, all das. Und mit dieser Information kann ich dich zum spanischen Moderator werden lassen.
Buenas noches, mi nombre es Thilo Jan. Están escuchando la radio, específicamente la emisora Deutschlandfunknova. Me alegra que estén con nosotros. Hoy hablaremos sobre un tema importante.
Weißt du, ich kann kein einziges Wort. Also ich kann ein bisschen Hallo sagen oder so
schön,
auf Spanisch.
Dass selbst dann noch so ein deutscher Einschlag mit dabei ist. Ich finde es total, klingt total echt. Wie ist es für dich?
Weil doch, wenn man auf jeden Fall, es, war hört, nah, ist es ist nah dran. Diese künstliche Intelligenz intoniert ja auch dann wirklich so, wo ich Pausen mache und wie hoch ich gehe. Und das war jetzt
also
schon echt nah
jetzt
dran.
Alles, was wir wollten, in andere Sprachen übersetzen. Wie gut ist denn dein Koreanisch?
안녕하세요. 제 이름은 Thilo Jan입니다. 여러분은 라디오를 듣고 계신데 바로 Deutschlandfunk Nova 방송국입니다.
Ja gut, das konnte ich ja schon.
Ja, und Deutschlandfunk ist natürlich auch ein bisschen geil. Ne? Also man kann Quatsch damit machen, man kann viele nützliche Dinge damit machen, wie Podcasts übersetzen. Aber man kann natürlich auch Töne fälschen oder Fake-Shit damit machen. Das werden dann die Herausforderungen in der Zukunft sein.
Ich find's traurig. Ich find's erschreckend.
Ja. Haben wir jetzt ein bisschen Angst um unseren Job?
Ne? Keine Ahnung, ja. Ich mache eine Abmoderation. Auf Deutsch.
So wie ich es jetzt mache.
Immer. Spotify hat also angefangen, erste Podcasts aus dem Englischen zu klonen, zu übersetzen und mit nachempfundenen Stimmen der Original-Hosts auszuspielen. Dieser Abmod wurde präsentiert von Tilo Jahn.
Muy bien.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.